eine neue Folge von MT5. Heute schaue ich mir das neue Szenario Blood and Fire an und gebe ein paar erste Gedanken dazu ab. Ja, hallo zusammen. Simon hat ein neues Szenario für das Song of Ice and Fire Spiel veröffentlicht. Fire and Blood, also Feuer und Blut. Entsprechend dem vor einiger Zeit neu erschienenen Buch von George Martin, in dem es um die Targaryens seit der Eroberung bis ca. 150 Jahre nach der Eroberung geht, das ich auch zufälligerweise diese Woche zu Ende gelesen habe. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich möchte heute das Szenario ein bisschen anschauen und schon mal erste taktische Gedanken, die ich dazu habe, erzählen. Wenn ihr das Ganze genauso seht oder vielleicht auch ganz anders, dann kommentiert einfach. Ich habe mir das auch erst ein bisschen durchgelesen, habe es noch nicht gespielt. Also vielleicht ist das auch nicht das, was ihr dazu denkt. Wichtig als erstes ist, die Aufstellungszone in diesem Szenario ist 18 Zoll von der Kante. Das heißt, jeder Spieler hat 18 Zoll Platz. Das heißt, dass zwischen den beiden Spielern, dann zwischen den Aufstellungszonen, noch 12 Zoll übrig bleiben. Was wiederum hieße, dass man da überhaupt kein Gelände platzieren kann. Denn das muss ja 6 Zoll weg sein mindestens von allen Aufstellungszonen. Und da das ja auch irgendwie ein bisschen Platz selber einnimmt, könnte man überhaupt kein Gelände aufstellen. Deswegen gibt es die Sonderregel, dass das mindestens 6 Zoll Platzieren weg von Aufstellungszonen aufgehoben ist. Das heißt aber auch wiederum, dass in diesem Szenario auf dem kompletten Spielfeld Gelände platziert werden kann, auch innerhalb der Aufstellungszonen. Das kann dazu führen, dass das Gelände etwas weniger Einfluss hat, da es dann sehr weit weglegbar ist. Wer überhaupt kein Gelände haben möchte, könnte das zum Beispiel irgendwo in die Ecken legen. Das wäre aber, ja, ich weiß nicht, ich spiele lieber mit etwas mehr taktischer Tiefe und da hilft Gelände, das einen Unterschied macht natürlich. So, nachdem dann die Streitkräfte platziert wurden, muss jeder Spieler vom Gegner zwei der aufgestellten Einheiten markieren. Man gibt denen dann so ein Objective-Token, damit man jederzeit sieht, welche markiert sind. Wieso man Einheiten markiert, das kommt gleich, wenn wir über die Siegespunkte reden. Es gibt noch eine weitere Sonderregel, nämlich jedes Mal, wenn die Einheit des Commanders aktiviert, darf man auf einen Gegner im Long Range einen Victory Token legen, also einen Victory Point. Und das hat den gleichen Effekt wie im A Feast for Crows, nämlich dass wenn man die Einheit auslöscht, man zusätzlich zu dem einen, den man durch die Victory Through Combat Rule sowieso bekäme, noch weitere Siegespunkte für die Siegespunkte, die darauf liegen, bekommt. Okay, das ist aber nicht die einzige Regel für Scoring, sondern es kommen noch ein paar weitere. Erstens, jedes Mal, wenn eine markierte Einheit einen Gegner zerstört, bekommt man einen zusätzlichen Victory Point. Das heißt, wenn man irgendwie eine ganz normale Einheit vom Gegner zerstört, bekommt man 2 Punkte. Wenn man eine zerstört, worauf der Commander schon Victory Points gelegt hat, bekommt man 2 Punkte plus die Victory Points. Und, das ist die nächste Regel, wenn man vom Gegner eine markierte Einheit zerstört, bekommt man 2 zusätzliche Punkte. Das heißt, wenn eine von mir nicht markierte, also eine Einheit von mir, die nicht markiert ist, ein Gegner zerstört, der markiert ist, bekomme ich 3 Victory Points plus die, die mein Commander draufgelegt hat. Wenn eine markierte Einheit von mir eine markierte Einheit des Gegners zerstört, bekomme ich einen Punkt für Victory Through Combat, einen Punkt für, weil meine Einheit markiert ist, 2 Punkte, weil die des Gegners markiert sind, sind also schon mal 4 Punkte plus das, was gegebenenfalls der Anführer noch drauf getan hat. Das heißt, ihr seht, es kann in diesem Szenario sehr wichtig werden, ob eine einzelne Einheit gerade so überlebt oder doch noch ausgelöscht wird. Und ich denke, das ist auch der Reiz, den dann das Szenario ausmachen wird. So, jetzt möchte ich ein bisschen über taktische Ideen reden. Und die große Frage, die sich natürlich direkt aufdrängt, ist, welche Einheiten vom Gegner markiert man? Und ich würde sagen, da gibt es keine so richtig gute Regel. Das kommt immer sehr auf die eigene Armeezusammenstellung, die Armeezusammenstellung des Gegners an. Ich möchte einfach ein paar Optionen durchgehen und sagen, was ich dazu denke. Die erste Option ist, die Einheiten vom Gegner zu markieren, die man sowieso auslöschen möchte. Denn wenn man die auslöscht, dann kriegt man halt die zwei zusätzlichen Punkte. Wenn mein Gegner jetzt zum Beispiel eine super krasse Einheit hat, 10 Punkte Berserker mit Bran und Hodor, die ich nicht so einfach binden und ignorieren kann, oder irgendwie Flayed-Man mit dem Mountain attached, 13 Punkte, die ich auch nicht so wirklich ignorieren kann. Das heißt, ich muss mich sowieso um die kümmern. Dann könnte man sagen, ich markiere diese Einheit, denn ich möchte die sowieso auslöschen und dann die zwei zusätzlichen Siegespunkte bekommen. Das ist offensichtlich ein sehr zweischneidiges Schwert, denn die Einheiten sind auch extrem gut darin, eigene Einheiten zu killen und bekommen dann jedes Mal selbst, weil sie markiert sind, einen zusätzlichen Siegespunkt. Die zweite Alternative ist, man legt auf Einheiten, die von sich aus recht wenig killen. Zum Beispiel, ja, das sind meistens auch günstige Einheiten, wie die Guards von den Lannistern. Das kommt dann wieder auf die eigenen Moralwerte an. Aber prinzipiell muss man ja selber die angreifen, damit die wirklich Schaden machen können. Das heißt, das kann man schon mal vermeiden. Oder auch Sworn Swords ein bisschen, wobei die schon etwas mehr Schadensoutput von sich aus haben. Ich glaube, die Guards sind schon ein ganz gutes Beispiel. Das Problem dabei ist, wenn eine Einheit selber wenig Schaden macht, irgendwas muss die ja können. Das heißt, meistens ist sie dann defensiv sehr gut und dann ist es selber wieder schwierig, die Punkte zu bekommen, diese Einheit auszulöschen. Eine dritte Möglichkeit ist einfach die schwächsten Einheiten insgesamt zu nehmen vom Gegner, die sich am leichtesten auslöschen lassen. Zum Beispiel so eine Einheit Bolton Cutthroats wäre da. Die haben ja nur einen Moralwert von 7 ja, und einen Verteidigungswert von 5. Die kann man recht einfach auslöschen. Und ich denke, es ist keine Option in diesem Szenario, auch wenn ich das jetzt schon von ein paar Seiten gehört habe. Vielleicht werde ich da auch nachher eines Besseren belehrt. Manche sagen, man könnte die markierten Einheiten ja einfach zurückhalten. Ich glaube, das funktioniert in dem Spiel nicht. Man hat ja zwei markierte Einheiten, man spielt normalerweise 40 Punkte, das sind mindestens 10 Punkte. Wenn man die zurückhält, dann hat man sowieso schon verloren. Das heißt, irgendwie wird man die schon in den Kampf einbringen müssen. Eine Ausnahme wären jetzt vielleicht Free Folk Trappers, die halt irgendwie noch Fähigkeit haben und vielleicht eher hinten haben wollen, aber in der Regel, und Free Folk hat halt sowieso genug Einheiten, da macht die eine nicht so viel Unterschied. Aber in der Regel, wenn man jetzt 4, 5 Einheiten auf dem Feld hat, davon ein oder zwei zurückzuhalten, das erscheint mir nicht sinnvoll. Ja, das waren meine Gedanken dazu, welche Einheiten man markieren sollte, oder was es da für Möglichkeiten gibt. Ich denke, wenn man sich da nicht so viel Gedanken drüber machen, möchte, würde ich mit der letzten, also irgendwie die insgesamt schwächsten oder günstigsten Einheiten vom Gegner zu markieren, da die meistens recht einfach auszulöschen sind und andererseits selber recht wenig auslöschen. Das klingt nach einer guten Faustregel, wenn man jetzt nicht so genau drüber nachdenken möchte. Natürlich, wenn man das Ganze etwas kompetitiver spielt, dann sollte man sich schon ausführlichere Gedanken machen. Aber wenn man eine Faustregel haben möchte, fährt man damit, glaube ich, nie so richtig schlecht. Das ist vielleicht nicht das Beste, was man machen kann, aber auch kein grober Fehler. Ein anderer interessanter Punkt ist, was wir eben gehört haben, dass der Commander, wenn seine Einheit aktiviert, einen Siegespunkt verteilen kann. Das funktioniert natürlich nur, wenn es eine Einheit gibt, in der der Commander drin ist. Das heißt, der Commander muss ein Attachment sein und darf kein Non-Combat Unit Commander sein. Das ist neben dem Dance with Dragon Szenario, das auch noch gar nicht so alt ist, ein weiteres Szenario, in dem es einen Vorteil gibt, wenn man einen Commander hat, der ein Attachment ist. Ich glaube, dass von Simon das ja ein bisschen ist, um zu balancen, dass die NCU Commanders doch relativ stark sind oder zumindest einfacher zu spielen. Denn man bekommt da ja automatisch ein kostenloses NCU dazu. Das heißt, das macht in Listbildung schon mal Punkte frei, wenn man dann ein NCU weniger bezahlen möchte. Und ich glaube, Simon möchte damit einfach Commander, die Attachments sind, ein bisschen pushen. Das Praktische ist natürlich, jetzt könnte man ja sagen, wenn ich auf ein Turnier fahre und ein NCU-Commander spielen möchte, aber da werden die Szenarien gespielt, dann habe ich immer direkt einen Nachteil. Auf Turnieren dürft ihr, zumindest wenn sich der Turnierorganisator an die Richtlinien von Simon hält, immer zwei Armeen eurer Fraktion mitbringen. Das heißt, ihr könntet dann eine Armee mitbringen mit einem Attachment-Commander, die am besten auch noch auf diese Szenarien ausgelegt ist. Und eine Armee mit eurem NCU-Commander. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch da ein bisschen Gedanken drüber macht. Da werde ich vielleicht auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, wie man sich anhand der Game Modes, die gespielt werden, überlegen kann, wie man seine Armeen zusammenstellt. Das waren erstmal meine ersten Gedanken. Wenn ihr Kommentare dazu habt, ich bin jetzt relativ wenig darauf eingegangen, wie sich das Spiel währenddessen entwickelt, da ich, wie gesagt, das selber noch nicht gespielt habe, dann kommentiert das einfach. Ich freue mich über alles und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, hallo, noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe am Anfang gesagt, dass das Fire and Blood Buch für jeden empfehlenswert ist. Das möchte ich gerne zurücknehmen. Mir hat das Buch sehr gut gefallen und denen, die wirklich in der A Song of Ice and Fire Materie drinstecken, denen kann ich das auch wirklich empfehlen. Nur Leute, die gut unterhalten werden wollen von einer Story und das Ganze anschaulich dargestellt haben möchten, für die ist das vielleicht nicht so gut. Denn das Buch ist geschrieben aus der Sicht eines Meisters, der sich Jahre später hinsetzt und quasi ein Geschichtsbuch darüber schreibt. Das heißt, das Buch ist ein Geschichtsbuch. Das heißt, wenn ihr sowas in der Richtung sowieso nicht so gern habt, dann lasst besser die Finger davon. Was das noch für Folgen hat, ist, dass sehr oft man einfach nicht weiß, wie die Story tatsächlich war. Das heißt, da werden dann auf unterschiedliche Berichte von unterschiedlichen Personen verwiesen. Es wird gesagt, der eine sagt das, der andere das. Wir werden niemals wissen, wie es war. Das heißt, wenn ihr mit Unklarheit Probleme habt, dann ist das auch nicht so was für euch. Mir hat es trotzdem gefallen und ich wollte nur gerade noch nachschieben, dass nicht nachher irgendwer sich das Buch holt und enttäuscht ist.